Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Einen wunderschönen guten Mittag, Nachmittag, Thomas, Hallöchen.
Ja, genau, mal eine ganz andere Zeit, ne?
Ach du.
Derselbe Tag, andere Uhrzeit, ja. Bald haben wir alles durch.
Naja, es gibt ja noch sehr viele Variationen. Wir können dann ja auch noch ein bisschen granularer da einsteigen. Ja, 14.57 Uhr, 16.17 Uhr, also da gibt es ja noch Variationsmöglichkeiten.
Ja, wo du gerade granularer gesagt hast, ich habe zuletzt auch wieder das Ghostbusters-Zitat bringen müssen bei einem Gespräch. Das war aus Ghostbusters 2, wo er gesagt hat, es gibt nicht nur schwarz und weiß, beziehungsweise saubere und dreckige Wäsche, sondern diese vielen Abstufungen zwischendrin noch.
Ja. Ja, hat ja nicht ganz Unrecht, ne?
Ja.
Auch so ein Kultfilm, ja. Ja, ist gut gealtert, das Ganze. Finde ich. Besonders der erste.
Ja, als Fan, klar, das auf jeden Fall. Der zweite war schon bei Veröffentlichung so ein bisschen, da gab es ja auch gerade in der Produktion ein paar Probleme noch. Aber mir gefallen sie beide, muss ich ehrlich sagen.
Ja. Ja,
dann wurden wir ja leider weiteren Filmen beraubt. Ja, da hat es ja lange, lange gedauert, bis es ja weiterging. Teilweise ein bisschen unglücklich, was da noch kam jetzt die letzten Jahre, aber
ja.
Was willst du machen? Ne?
Sie haben ja immer wieder versucht, das Franchise am Leben zu erhalten, mit neuen Folgen oder neuen Auskopplungen oder wie man das ausdrücken mag. Und nicht jede war so gelungen. Ne?
Mhm, ja.
Und jeder hat sich da versucht, eine Scheibe von abzuschneiden. Die Marke Lego natürlich auch mit den ganzen Modellen sind da nochmal ganz tief eingestiegen und haben versucht, aus jeder Episode dann nochmal dementsprechend mit den dazugehörigen Modellen nochmal Geld zu schlagen. Und nicht jedes Modell ist gelungen, muss ich sagen. Aber gut, das ist eine andere Sache.
Das ist, ja genau, das ist was für den Lego-Podcast.
Ja, das steht ja auch noch auf meiner Bucketlist, einen Lego-Podcast zu machen. Wiederum, ich sage es ja immer wieder, es wäre ein Lego-Podcast, der sich mit Vintage-Lego beschäftigen würde. Weil die ganzen anderen Märkte sind schon komplett abgedeckt. Da gibt es schon genügend Podcast-Projekte.
Hm.
Ja. Aber hast du mitbekommen,
ja?
Knight Rider soll jetzt ins Kino kommen. Es soll jetzt einen neuen Knight Rider-Kinofilm geben. Das wurde bei mir so durch die
Also ich hab's, ist
Kino
komplett an mir vorbeigegangen,
durchgetrieben. Und die Macher von Cobra Kai sollen dahinter stecken. Und die sind schon dabei, das Ganze aufzusetzen.
Dann auch wieder mit Hasselhoff?
Also es gibt verschiedene Berichte. Seriöse Medien berichten darüber, dass es noch nicht feststeht, ob David mitmachen wird. Ich sag mal so, unseriöse Medien berichten jetzt schon darüber, dass David Hasselhoff mitmacht. Also ich glaube mal, es ist noch nicht ganz klar, ob es Hasselhoff machen wird. Ich vermute mal, wenn sie die ganzen alten Fans abholen wollen, würden sie sich gut daran tun, David mitmachen zu lassen. Wenn sie ein neues Publikum erschließen wollen, wird es wahrscheinlich einfacher werden, ihn nicht mitmachen zu lassen. Ist meine Meinung.
Ja, mein Gott, David Hasselhoff als Knight Rider, okay. Aber der könnte, denke ich, nicht als Hauptfigur dieses komplette Projekt durchgehend tragen.
Ja.
Würde meiner Meinung nach auch nicht so viel Sinn machen, wenn man mal alleine an sein Alter mittlerweile denkt. Da müsste man die nachfolgenden Generationen quasi mit ins Boot holen. Da gab es ja auch schon mal Überlegungen, in den letzten Jahren ein Reboot zu machen und dann, wie gesagt, ihn da irgendwie nur in den ersten ein, zwei Episoden damit reinzubringen. Ich würde mir mehr Präsenz von ihm wünschen, aber wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass er da 1:1 an Knight Rider anschließt und da so weitermacht.
Nein.
Das nicht. Aber wenn es die Leute wären, die Cobra Kai gemacht haben, wäre es auf jeden Fall in guten Händen. Mhm. Die haben da meiner Meinung nach mit Cobra Kai eigentlich überwiegend Gutes abgeliefert.
Mhm.
Von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass sie das hinkriegen. Aber so ganz ohne David finde ich auch wieder schwierig.
Ja, ich meine, es ist jetzt 40 Jahre her, seitdem er Michael Knight verkörpert hat. Wie gesagt, ich glaube, 1:1 anschließend kann man nicht mehr, allein schon aus dem Grund, wie du das eben richtig gesagt hast, er ist einfach zu alt dafür. Er müsste irgendwie eine andere Rolle bekleiden. Vielleicht so ein Duo, so machen wir nächste Generation, und er hält sich so ein bisschen als Ratgeber im Hintergrund. Ich weiß nicht, irgendwie so eine Kombination aus jung und alt, Erfahrung und Draufgängertum. Irgendwas könnte man da gestalten und machen. Und die Frage ist, ob sie dann auch wirklich Kit als altes Modell in Anführungsstrichen durch die Gegend laufen, fahren lassen, weil das Auto gibt es ja so nun auch nicht mehr, ob man das Oldtimer-technisch oder Youngtimer-technisch umsetzen möchte oder ob man das in ein anderes Auto adaptiert, die Technik, ob er ein anderes Gewand bekommt, eine andere Darreichungsform, keine Ahnung. Man verbindet natürlich mit Knight Rider auch diesen alten Trans Am. Damals, 86 lief, glaube ich, die letzte Folge, war das ein aktuelles Fahrzeug, heute ist das eine Oldtimer. Das ist die Frage, was macht man mit dem Auto? Es gab ja dann mal diese unsäglichen Versuche, auch Knight Rider neu aufzulegen. Da hieß dann, glaube ich, Knight Rider 2000 irgendwas. Und da war das auf einmal ein ganz anderes Auto. Da war der auch knallrot. Hat man ja dann auch mal ausprobiert. Ja. Ist ja gefloppt, die ganze Geschichte. Hat sich ja nie so etabliert, das Ganze. War ja dann logischerweise auch nicht David Hasselhoff. Das war ein anderer Protagonist. Und da bin ich auch nie warm geworden. Hat man sich angeguckt aus Neugierde, aber total nach hinten losgegangen. Ja. Gut, ich bin gespannt. Ich würde es David Hasselhoff wünschen, nochmal so einen großen Erfolg zu haben, also einen Kinoerfolg zu haben. Ja. Er hat ja nun auch einige Talfahrten mitgemacht, der gute Mann.
Also wo ich mir vielleicht auch dann in der neuen Serie noch vorstellen könnte, ist, dass er den Job von Devin Miles übernimmt.
Als
Chef da von dieser Foundation dann.
Ja.
Das wäre nochmal eine Möglichkeit.
Zum Beispiel.
Weil auch gerade der Schauspieler ist ja auch schon vor einiger Zeit verstorben, der den Devin Miles gespielt hat.
Der war ja damals schon relativ alt,
der Mann. Ja. Und wie gesagt, das wäre vielleicht nochmal, ist er mittlerweile Chef von der Foundation? Könnte sein.
Es würde passen.
So könntest du ihn reinholen, ja.
Ja, möglich, möglich. Ja, klingt spannend und es kommt drauf an, wie gut man das umsetzt und ob man halt auch das Erbe nicht kaputt macht. Bin ich gespannt. Was hingegen sehr gut funktioniert hat, ist das Kanu des Manitou. Habe ich mir angeschaut und ich finde, gerade für diejenigen, die den ersten Teil geschaut haben und Fan vom ersten Teil gewesen sind, die finden hier sehr, sehr guten Anschluss und die natürlich auch mit dem Humor klarkommen, finden eine perfekte Fortsetzung für alle diejenigen.
Ist der wirklich schon im Kino? Der ist komplett an mir vorbeigegangen.
Der ist seit dem 8. August im Kino und war auch schon ein paar Tage vorher drin. Ich hatte eine Pressevorführung bekommen und habe mir das Ding mittlerweile zweimal angeschaut, weil ich davon sehr, sehr begeistert bin. Natürlich, um ein paar Witze zu verstehen, ist es schon interessanter, sich den ersten Teil nochmal anzuschauen. Neueinsteiger werden wahrscheinlich mit dem Film Probleme haben, auch mit dem Humor wahrscheinlich. Und es haben ja auch schon ein paar Medien versucht, den Film an den Woken-Materfall zu schlagen, sage ich jetzt mal. Also es gibt ja auch so eine Gegenbewegung, dass man solche Witze nicht mehr machen kann. Ja, gut. Ich sehe das ein wenig anders, weil man muss den ersten Teil im Kontext sehen und man kann das Ding jetzt nicht als alleinstehendes Projekt betrachten, ist meine Meinung. Also von daher absolut gelungen und er adressiert nach meiner Meinung auch nicht ein neues Publikum, sondern mehr die Fans von dem alten Film. Ja. Aber gut. Sehr gut umgesetzt. Lohnenswert. Tja. Jetzt ist er.
Ich habe nichts mitbekommen, dass der ins Kino gekommen ist.
Ja, da gab
es. Weil es war ja vor einigen Wochen, fing ich es ja da an, ein bisschen mit der PR-Arbeit und du hast ja dann auch Bulli und den.
Stefan Raab gesehen. Gab es ja eine Sondershow, die so ein bisschen das Thema hatte.
Wie heißt dann nochmal?
Sky Dumont.
Nein. Der. Die anderen zwei aus dem
Kramitz.
Entschuldigung.
Jetzt sind wir alle taub. Da muss ich wahrscheinlich die Schere ansetzen.
Entschuldigung, ich bin die Erkältung immer noch nicht ganz los. Das kam eben, ja, genau. Nee, der Trapnitz. Wie heißt der da nochmal? Die anderen zwei Kollegen.
Ja, jetzt komme ich auch nicht drauf. Egal, ich weiß aber, wen du meinst. Und wahrscheinlich unsere Hörerschaft auch.
Ja, ich bin ja in der glücklichen Lage, nebenher googeln zu können. Christian Tramitz.
Ja, genau, den meinte ich, ja, genau. Und
Rick Kevanian, genau.
Genau.
Weil die hast du vorher gesehen, da gab es mal ein Interview, beziehungsweise ja auch, wie es nochmal dazu kam, ja, wie sie sich da getroffen haben und so weiter. Da war ja schon ein bisschen PR-Arbeit, aber dass der jetzt mittlerweile im Kino ist.
Ja, ja, und Stefan Rapp.
Und vor allem habe ich auch nichts in meiner Bubble irgendwie mitgekriegt, dass einer gesagt hätte, oh, der ist geil oder der ist scheiße oder so, ja.
Es kommt darauf an, in welcher Bubble du unterwegs bist. Es gibt natürlich eine Bubble, die das Ding schlecht schreiben ohne Ende. Und es gibt natürlich eine Bubble, die damit ja klarkommen und die da mit dem Humor klarkommen.
Ja, ich habe ja momentan sowieso nur zwei kleine Bubbles, in denen ich unterwegs bin, wenn es die Zeit zulässt. Einmal ist es der Bereich Apex und Fortnite wieder.
Ja, okay.
Weil ich da wieder ein bisschen in meinem alten Clan aktiv bin. Und dann der andere Bereich ist Cozy Gaming. Also von daher.
Okay.
Hat nicht unbedingt so viel mit dem Schuh des Manitus zu tun.
Ja, ich bin in so vielen Bubbles unterwegs, das ist das Problem. Manchmal wünsche ich mir doch zurück, dass ich wieder meine Neigung zu einem Hyperfokus wieder aktiviere. Dabei habe ich mir das ja eigentlich abgewöhnt, diese Hyperfokussierung auf irgendwelche Dinge. Das, weil ich dachte, das ist immer schlecht, wenn man so total speziell unterwegs ist und nicht so allgemein unterwegs ist. Naja, okay. Gut. Aber lass uns doch mal versuchen, in die heutige Sendung einzusteigen.
Lass uns doch, genau, was ich schon die letzte Dreiviertelstunde sage, lass uns mal anfangen.
Ja, ja, okay. Und lass uns mal 30 Jahre zurückblicken und lass uns auf den 24. August 1995 blicken. Da kam nämlich Windows 95 in
die. Er hat Windows gesagt.
Ja, ja, ich habe Windows gesagt. Ja, ja. Und ich kann mich sehr, sehr gut an diesen ganzen Hype erinnern, der schon vorab Monate vorher generiert worden ist, wo Microsoft nicht ganz unschuldig dran ist. Es war ja eine riesengroße Marketingkampagne und auch nach meiner Meinung oder für mich eines der ersten großen Beta-Projekte oder Beta-Tests, woran ich auch beteiligt gewesen bin. Es gab da zwei große Stufen, die dort gezündet worden sind. Einmal die Stufe, wo jetzt nicht jeder rein konnte, und einmal die zweite Stufe, die dort gezündet worden ist, wo man dann auch Beta-Versionen bei Microsoft kaufen konnte. Und damals wurde das Zeug noch per Post durch die Gegend geschickt, also richtig auf CD. Ich habe da in meiner Asservatenkammer noch so ein paar alte Beta-CDs von Windows 95 gefunden. Und letztendlich sogar Diskettenversionen. Da gab es wahnsinnig viele Pakete, die mich da von Microsoft erreicht haben. Auch die ganzen Updates, die zwischendurch unterwegs gewesen sind, die kamen alle per CD oder dementsprechend sogar noch Diskette. Und das war die erste Beta, die ich sogar mehr oder weniger auch produktiv eingesetzt habe. War sehr, sehr interessant. Und ich muss sagen, in meiner Erinnerung, so schlecht lief die Beta gar nicht. Also ich war recht früh dabei, logischerweise. Nicht nur bei der öffentlichen Beta, sondern auch schon bei der Entwickler-Beta. Und das war mehr oder weniger schon relativ stabil. Das ist jedenfalls meine verklärte Erinnerung, die ich habe. Und auch der Support von Produkten, Plug and Play, wenn man ausgesuchte und höchst kompatible Produkte eingesetzt hat, lief das auch schon recht gut. Soundkarte reinstecken, ich weiß das noch ganz genau, da habe ich eine Soundblaster AWE32 installiert, die wurde von Haus aus erkannt. Also Plug and Play hat dort funktioniert, ist man aber allerdings von dem Pfad der Kompatibilität abgewichen, ja, hatte man Probleme, muss ich dazu sagen. Also da waren dann wirklich auch in der ersten Zeit nur die üblichen Verdächtigen in der Kompatibilitätsliste enthalten und haben dann auch funktioniert. Ist man davon abgewichen, hatte man Probleme, muss ich zugeben. Aber ich erinnere mich an positive Dinge, sagen wir es mal so. Und ich habe mir mal so ein paar Zahlen rausgesucht zu dieser Marketingkampagne. Sie haben 1 Milliarde US-Dollar locker gemacht für die Marketingkampagne komplett betrachtet. Also das alles, was sie ausgegeben haben, TV-Commercial, Print-Commercial etc., alles das zusammengerechnet waren dann 1 Milliarde US-Dollar. 3 Millionen Dollar gab es für den Song Start Me Up von den Rolling Stones, den sie 6 Monate benutzen durften. Also sie hatten 6 Monate daran die Rechte. Und das Interessante ist, die Stones wollten eigentlich viel mehr haben. Sie wollten 12 Millionen US-Dollar haben für diese 6 Monate. Sie haben sich dann aber runterhandeln lassen auf schlappe 3 Millionen US-Dollar. Das ist schon mal eine Hausnummer. Für 6 Monate Rechteverwertung, ja, kann man doch mal machen.
Ja, Schnäppchen gewesen, ne?
Der Song passt ja auch auf den Startbutton. Also nichts passt besser auf den Startbutton als dieser Song. Ob sich letztendlich die Stones damit so einen Gefallen getan haben, das ist jetzt nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber Microsoft hat, denke ich, da den richtigen Song ausgewählt. Finde ich.
Ja, ich denke nicht, dass da dass die Stones da was falsch gemacht haben. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass da irgendwo was negativ gewesen wäre damals.
Du meinst nicht, es ist den Stones jetzt nicht so ergangen wie U2, die ihr Album da kostenlos an jeden Apple-Nutzer verteilt haben. Das ist nicht so an den Haften geblieben. Ja.
Ja, zwangsweise. Ja.
Zwangsläufig, ja. Ja, ich glaube, da haben sie sich bis heute keinen Gefallen mitgetan.
Ja, vor allem, das ist bis heute auch nicht vergessen worden. Windows 95 denkt ja heute eh keiner mehr dran, außer jetzt bei dem Jubiläum. Aber
ich habe letztens einen Podcast gehört mit Herbert Grönemeyer. Und Herbert Grönemeyer und Bono, die sind ja so ein bisschen befreundet, also so besser bekannt, wie er so schön sagte. Und er wurde dann darauf angesprochen, dass er nach dieser Veröffentlichung, nach dieser kostenlosen Veröffentlichung sich sehr negativ ausgedrückt hat und das auf gut Deutsch scheiße fand, was Bono da gemacht hat. Und das haftet ja bis heute Herbert Grönemeyer auch noch an, dass er sich da so extrem negativ drüber ausgelassen hat, über diese ganze Geschichte. Ja. Ich habe das gar nicht mitbekommen, dass er da so abgerantet hat über diese Vorgehensweise von YouTube. Naja. So ist das. Gut, wie gesagt, 30 Jahre ist es her und im Prinzip habe ich an die...
Erst, oder? Also ich hätte gefühlt gedacht, es ist länger her.
Ja, gut.
Weil 30 Jahre ist ja fast wie gestern.
Wenn man schon so alt ist wie wir beide, dann wie wir beide sind, mag das so sein, ja.
Ja, wie gesagt, Windows 95 ist ja eine uralte Version, gerade wenn man sich mal überlegt, was danach ja noch alles kam und wie es dann über die NT-Linie dann auch zu XP und allen nachfolgenden Windows-Versionen dann kam. Deswegen, wie gesagt, gefühlt ist es 100 Jahre alt. Wobei gefühlt 100 Jahre ist wahrscheinlich dann eher Windows 3 oder so, ja. Beziehungsweise
Windows 3.11 für Workgroups, ja.
Genau. Ja, das ist definitiv, wie gesagt, und wenn du dann mal guckst, davor noch mit 3.0, das ist auf jeden Fall ancient, ja. Und wir brauchen gar nicht mal bis zu 1.0 zurückzugehen oder so, das ist ja dann schon Steinzeit, ja. Aber gefühlt hätte ich drauf getippt, dass Windows 95 älter als diese 30 Jahre ist.
Ja, wie es der Name schon sagt, Windows 95 halt, ne?
Ja, aber ich sage, haben wir uns verrechnet von 95 bis 25 jetzt? Ne, passt, ne? 30 Jahre.
ja, und wie gesagt, ich habe an diese ganze Beta-Geschichte recht gute Erinnerungen. Und danach, sobald dann Windows NT 4.0 rauskam, bin ich dann umgestiegen. Und das, wie ich ja schon so oft gesagt habe, ich wiederhole mich, aber Windows NT 4.0 war nach meiner Meinung das stabilste Betriebssystem, was Microsoft jemals rausgebracht hat. Ja, ist so. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass es eine Co-Entwicklung war von DEC und von Microsoft und dass sehr viel, sehr großer Einfluss von DEC in das Betriebssystem hineingeflossen ist, weil es ja auch gleichzeitig eine Alpha-Kompatibilität hatte. Das Ganze war ja mit Alpha-Prozessoren ebenso kompatibel. Und ich vermute mal, es lag auch daran, dass, wie gesagt, DEC sehr viel Einfluss darin hat oder daran hatte an dem Betriebssystem. So ist es.
Ja, gut, wobei, wollen wir uns festlegen, was die beste Windows-Version unserer Meinung nach ist?
Also, wo ich am längsten mitgearbeitet habe, wo ich dann wirklich noch nicht so Apple gefärbt war, das war wirklich Windows NT 4.0. Und die zweitbeste Erinnerung habe ich an Windows 2000.
Das oh, doch, doch. Ich hätte jetzt eher XP gesagt, aber
XP, ja, nein. Es lief nicht so stabil. Nach meiner Meinung und nach meinen Arbeitserfahrungen wie Windows NT 4.0. Ja. War nicht kaputt zu bekommen. Ja. Also Windows XP habe ich auch dann gar nicht mehr so wahrgenommen, weil da war ich schon fest in der macOS-Welt verankert. Da ging es dann bergab mit meiner Microsoft-Karriere. Weil am Anfang habe ich das ja alles noch parallel gemacht, Mac und Microsoft.
Ja.
Und dann bin ich.
Also das war ja im Prinzip auch meine letzte Windows-Version, die ich noch genutzt habe, bis ich dann mit Windows 10, glaube ich, wieder eingestiegen bin. Ich glaube, Windows 10 war, als ich damals meinen Gaming-PC zusammengebaut habe, war Windows 10, glaube ich, eigentlich das System. Da haben viele ja der 7 eigentlich nachgeweint. Ja, da haben viele Windows 7 nachgeweint, ja, aber wie gesagt, mit XP war dann Pause quasi bis 10 bei mir. Aber mit XP war ich sehr zufrieden damals. Ja.
Und wenn sich dann natürlich auch die ganze, ich sag mal so, die ganze Kundenstruktur verändert und die meisten Kunden dann halt mit dem Mac unterwegs sind, naja gut, dann wechselst du auch privat oder auch verlässt du dann halt die Microsoft-Schiene. Ja, ganz früher haben wir noch Novel Netware supported. Das haben wir auch alles verlassen, weil das ja auch nicht mehr aktiv am Markt ist, das Ganze. Ja, da hat man dann zu Hause auch seinen Novel 3.12 Server dann irgendwann mal abgebaut, weil man das Ding einfach nicht mehr benötigt hat, letztendlich. Ja. Die Zeiten sind auch lange vorbei.
Ja. Ah, und das ist auch gut so.
Oh, Novel war schon gar nicht schlecht. Oder Novell, wie man es ausdrücken mag. Also da habe ich gute Erinnerungen dran. Weil da konnte auch nicht jeder dran rumfingern. Da hatte man dann auch wirklich noch die Hoheitsrechte in dem Netzwerk, wo man das supportet hat. Und das war dann auch für die, also bei diesem ganzen Microsoft-Kram, da überschätzen sich ja dann auch meistens die Kunden. Auch ist ja alles klickibunti, da klicke ich mir mal was zurecht. Aber wenn es dann nur über die Kommandozeile geht, da haben die meisten dann schon Respekt und fingern dann nicht irgendwo am Server dran rum.
Ja, weil sie es halt auch nicht wissen. Ja,
ja, aber
das ist auch ganz gut so.
Aber so eine grafische Benutzeroberfläche lädt schon dazu ein, ach, probieren wir das doch mal aus. Ne, es ist einfach so, wirkt so ein bisschen einladender, da was mitzumachen. Ja. Aber wenn sie dann vor einer Kommandozeile stehen, na, was machen wir denn mal? Na, das ist ja alles so einfarbig hier oder zweifarbig.
Das sieht ja aus wie eine Matrix. Ne?
Ja, nicht so ganz. Ja, aber man sieht auch daran, wie lange ich schon in der IT bin und wie viel ich schon kommen und gehen sehen habe. Ja, das ist so. Naja. Gut. Opa erzählt vom Krieg. Und ich hoffe, Tim Cook wird nicht vom Krieg erzählen am 9. September. Nämlich dann wird er das neue iPhone vorstellen oder die neuen iPhones oder seine Kollegen oder er zusammen mit seinen Kollegen, die werden dann das neue iPhone präsentieren oder die iPhone-Reihe. Und es gibt auch einen Claim für das Ganze. Unfassbar und fast da. So heißt es jedenfalls im Deutschen. Und im Englischen heißt es Awe-Dropping. Ja, gut. Da bin ich gespannt, was sie dann droppen werden. Oder was dann kommt.
Ja, da kann man gespannt sein. Ja.
Und das Logo lässt ja viele Interpretationsfreiräume. Das Abgefahrenste, was ich gehört habe, das Logo erinnert an eine Werbebildaufnahme und man soll eine Anleihe sein an die Vapor Chamber, die sie da ja, diese Flüssigkeitskühlung, die sie ja in die 17 Pro Serie wohl etablieren wollen, das soll wohl da drin stecken. Ich sehe ein Farbspektrum, ich sehe viel Orange, ich sehe viel Blau und ich sehe in erster Linie dort die neuen Farbtöne der Farbpalette, also der iPhone-Palette sozusagen, weil ein Blau ist ja in der Diskussion und ein Orange ist ja in der Diskussion für die Pro-Reihe. Und das sind die Töne oder die Farbtöne, die ich einfach dort sehe, wenn ich das mal ganz simpel runterbrechen mag. Und unfassbar und fast schon da, das könnte alles sein. Also ich vermute mal, das zielt alles ein bisschen auf das iPhone 17 Air ab. Das wird wohl auch das Produkt, was sie vermutlicherweise in den Fokus stellen werden.
Ja.
Da bin ich ja sehr gespannt drauf. Und vor allen Dingen auf die Akkulaufzeit. Damit wird das Gerät Erfolg haben oder keinen Erfolg haben. Das ist der Knackpunkt nach meiner Meinung.
Ja, damit kommt es auf die könnte man sich oder könnte ein Nachfolger werden Liste oder auch nicht. Ja.
So ist es. Aber wo wir gerade beim iPhone 17 Air sind, da möchte ich ein Thema vorziehen, weil es thematisch besser reinpasst oder vom Ablauf besser reinpasst. Es gab von Mark Gurman ein Gerücht, dass der Bumper zurückkommen soll. Was heißt zurückkommen? Ältere Hörerinnen und Hörer werden sich erinnern, es gab ja für das iPhone 4 einen Bumper, der mehr aus der Not herausgeboren ist. Den haben auch die Kundinnen und Kundinnen dazu bekommen oder im späteren Verlauf dazu bekommen, wenn man sich gemeldet hat, dass man Empfangsprobleme hat. Da gab es ja diesen Gummibumper oder die Gummistoßstange, mehr oder weniger. Und der soll jetzt in Anführungsstrichen wiederkommen in einer ähnlichen Form. Und der soll das schlanke und schmale und leichte Design von dem iPhone 17 Air nicht zerstören, sondern nur die wichtigsten Teile schützen, den Rahmen. Und man soll dementsprechend dann immer noch feststellen können, dass man ein wahnsinnig dünnes und leichtes Gerät hat, trotzdem, wie gesagt, das Gerät schützen können. Angeblich soll es kommen. Apple hat es zumindest erwogen und getestet. Und das soll wohl ein weiteres Zubehör oder ein Zubehör sein für das iPhone 17 Air. Da bin ich sehr gespannt. Sinn würde es ergeben.
Die Frage ist halt, wie viel trägt er auf und inwieweit würde er halt den Sinn eines so dünnen Telefons dann auch schon wieder negieren, ja?
Weil naja,
du da wieder was hast, was aufträgt.
Ein bisschen auftragen wird er natürlich, weil es ist ja so ein Gummirahmen um den oder eine Ummantelung für den Rahmen und er muss ja schon irgendwo schützen. Aber man kann ja denn trotzdem noch an den Korpus fassen, weil es ja nur den Rahmen umschließt. Also man kann ja trotzdem noch feststellen, dass das Gerät verdammt dünn ist, letztendlich. Und somit könnte man eventuell, wenn der Bumper dick genug ist oder erhaben genug ist, den Kamerabump auch ausgleichen. Möglich. Wenn sie clever sind, wird das Ding genauso dick wie der Kamerabump oder so hoch wie der Kamerabump.
Dann ist halt nur wirklich die Frage, inwieweit macht dann überhaupt so ein dünnes Gerät Sinn, weil je nachdem, wie dünn er ist und wie dick wahrscheinlich der Kamerabump wird, es ist, wie gesagt, warten wir es ab. Es sind nur noch ein paar Tage, von daher.
Ich denke, der Bumper ist so ein Mittelweg, um das Gerät ein bisschen zu schützen und trotzdem noch feststellen zu können, es ist verdammt dünn. Ja, besser als eine komplette Hülle, um jetzt dieses Flair von einem dünnen Telefon nicht ganz kaputt zu machen. Ich weiß überhaupt nicht, ob das wirklich sinnvoll ist, so ein Telefon rauszubringen. Ich weiß es nicht.
Ja, warten wir mal ab, was
und die Verkaufszahlen zeigen, ne? Werden es dann zeigen. Bloß wir werden ja nicht genau aufgelöst bekommen, wie gut sich dieses Modell verkauft. Das werden wir niemals erfahren.
Das wirst du dann sehen, wenn nächste oder übernächste Generation das wegfällt.
Ja, genau.
So wie es bei dem Mini dann der Fall war.
Wenn sie es schnellstmöglich aus dem Sortiment nehmen, ja. Also, ich vermute mal, wenn sie das einfach das Plus-Modell weiterhin im Sortiment gelassen hätten und standardmäßig damit weitergemacht hätten, hätten sie sich einen größeren Gefallen getan.
Ja, das ist die Frage. Was mich mal interessieren würde, ist, was bessere Chancen hätte aktuell im Markt, ein Mini oder das Air?
Ich weiß es nicht. Das
wäre das, was mich interessieren würde.
Das Mini hatte eine große Anhängerschaft, jeweils in meiner Bubble, aber wahrscheinlich war meine Bubble wieder so klein, dass sie nicht relevant gewesen ist. Weil wäre diese Bubble relevant gewesen, hätte Apple das Ding nicht aus dem Sortiment genommen, wenn die Verkaufszahlen ordentlich gewesen wären. Weil dann wären sie ja dumm. Wenn das Ding ein Verkaufsschlager wäre oder gewesen wäre, dann wäre es noch im Sortiment, vermute ich mal.
Ja.
Naja. Aber wir können uns auch alle täuschen, dass die Leute einfach ein dünnes Gerät haben wollen und die Akkulaufzeit für viele sekundär ist. Keine Ahnung. Für mich ist es nicht sekundär.
Naja. Die Frage ist halt, wie viel
schlechte
Laufzeit verlierst du halt durch das Air? Das ist halt die Frage. Und ist man da noch bereit, den Kompromiss halt einzugehen?
Und wie viel schlechter sind die anderen Komponenten? Wie viel schlechter ist die Kamera? Da wissen wir ja auch noch nicht exakt, wie die Spezifikation aussehen wird. Es gibt Gerüchte rund um die Kamera, dass sie schlechter sein soll. Klar.
Das ist wieder davon abhängig, von welchem Gerät machst du halt das Upgrade.
Oder welche Ansprüche habe ich an die Kamera?
Ja, das auch. Wenn du mal überlegst, wie viele Leute sagen, noch zum 13, 14, 15, was sie hatten, das ist, wie gesagt, die beste Kamera, die sie hatten, oder das ist, oder der Level ist vollkommen ausreichend. Die Frage ist halt, was wird dann, also viel schlechter als zum Beispiel ein 13er, kann ich mir nicht vorstellen, dass es wird.
Ja. Nein.
Oder was heißt, wird generell schlechter als ein 13er, denke ich nicht, wird es werden. Und damit sind ja sehr viele Nutzer zufrieden gewesen. Ja. Dass es jetzt nicht unbedingt dasselbe Level wie im Pro sein wird, okay, ja, klar, du kannst auch hier einen Backstein hinten als Kamerabump drauf machen, dann kannst du da auch ein ganz anderes Kamerasystem noch verbauen, nur irgendwo ist halt auch Ende. Ja. Ich habe ja auch schon gesagt, ich bin durchaus bereit, wenn die sonstigen Daten passen, Abstriche auch im Kamerasystem im Vergleich zu den anderen Geräten in diesem Erscheinungsjahr hinzunehmen. Das ja. Aber klar, wenn da nur noch 10 Megapixel drin wären, und du kriegst eine Qualität raus, wie damals die Gameboy-Kamera, dann vergiss es. Ja.
Ja.
Das will auch keiner mehr heute haben. Ja. Wie gesagt, Abstriche wäre ich da durchaus bereit. Nur ein paar andere Sachen halt wieder nicht. Und dazu gehört halt auch wieder die Akkuleistung. Die sollte schon passen. Aber wie gesagt, wir haben nur noch ein paar Tage bis zur Vorstellung. Da wird es ja wahrscheinlich dabei sein. Und dann wissen wir Bescheid. Und
so ist es. Wenn alles gut geht.
Ich hatte es dir vor der Aufnahme schon gesagt. Ich habe eine neue Brille benötigt. Habe die heute Morgen abgeholt. Im Prinzip ist mein iPhone Pro da ja schon weg. eigentlich bin ich raus dieses Jahr.
Ich bin eigentlich, ich sag mal, von meinem gesunden Menschenverstand, den ich für meine Anschaffungen ansetze, auch raus. Ich habe 15 Plus und kann damit meine Anwendungen oder meine Use Cases abdecken. Sollte mich das aber jetzt in irgendeiner Weise so triggern, irgendein Telefon, vielleicht dann doch, sagen wir es mal so. Weil das ist auch noch der Punkt, dass man so für so ein 15 Plus noch ein bisschen was bekommt. Also der Punkt ist jetzt noch nicht ganz am Ende sozusagen, weil
der Zug ist noch nicht
abgefahren. Ganz abgefahren, weil das iPhone 10, was ich ja davor hatte, das war ja total am Nullpunkt angekommen. Da hatte ich ja keine Möglichkeiten mehr, das irgendwo zu verkaufen oder für einen vernünftigen Preis zu verkaufen. Aber beim 15 Plus ist der Zug noch nicht ganz abgefahren, dass man sich auch so einen Teil des neuen iPhones damit refinanzieren kann. Mal schauen. Aber da muss schon irgendein Triggerpunkt sein, wo ich sage, jo, ich mach das jetzt.
Hm.
Und trotz alledem würde ich dann auch zumindest die ersten Reviews abwarten, was die Akkulaufzeit betrifft, sollte mich das iPhone 17 eher interessieren. Da würde ich dann schon noch mal so die ersten seriösen Tests abwarten, bevor ich da zuschlage.
Ja.
Also ganz blind, nee. Würde ich das nicht machen. Dazu ist das ein zu relevantes Alltagsgadget, dass ich jetzt einfach mal sage, Augen zu und durch.
Hm.
Ist ja jetzt nicht einfach mal so eine Tastatur oder so eine Maus, die man einfach mal für ein Apfel und ein Ei kaufen kann.
Du weißt aber auch, dass man für Tastatur und Mäuse ein bisschen mehr als ein Apfel und ein Ei ausgeben kann?
Ja, aber nicht in meiner Welt.
Okay.
Da bin ich relativ sparsam unterwegs. Ich weiß, das ist auch ein Rabbit Hole ohne Ende. Speziell Tastatur.
Du kannst ja auch gerne eine Custom-Tastatur machen.
Ja, eben, ein Rabbit Hole. Ja, ja.
Und bist da richtig geldlos.
Oh ja.
Das geht auch, ja.
Mit geschmierten Tasten und gefetteten Tasten und was es da nicht alles für Auswüchse gibt in der Modifikationsart und so weiter und so fort. Ich weiß, ich habe diese Bubble auch mal so leicht angeschnitten und ich hatte so den kleinen Zeh in dieser Bubble und habe gemerkt, dass das eine Riesenbubble ist und bin dann wieder zurückgegangen. Ich habe gesagt, nein, da steigen wir jetzt nicht ein. Wir gehen wieder raus. Ja. So ist das. Ja, am 9. September wissen wir mehr. Das ist ein Dienstag. Und wenn alles gut geht, haben wir noch mal eine Sendung davor. Und vielleicht gibt es dann ja noch mal Last-Minute-Gerüchte von Herrn Görman etc.
Hm.
So. Das nächste Thema ist wieder mal ein Versteigerungs-Auktionsthema. Ein original verpackter iPod. Wie gesagt, original verpackt, das ist ja das Zauberwort, aus dem Jahre 2001 hat eine Rekordsumme erzielt von sage und schreibe, Moment, wo habe ich das jetzt aufgeschrieben, 40.264 US-Dollar. Der Ladenpreis war damals bei 399 US-Dollar. Das ist eine Rendite. Ja.
Ja, wenn man es vorher wüsste, würde es jeder machen und dann wäre der Preis auch schon wieder.
Ja. Glückssache. Ja, aber ich finde das beeindruckend. Ich meine, das ist letztendlich Konsumerware. Es ist eine Massenkonsumerware gewesen und dass die so horrende Preise erzielen.
Ja, okay, die ersten der Original iPod war ja jetzt nicht, oder war ja noch nicht das, oder hatte noch nicht die Mengen, es wurde ja dann zum Phänomen, aber er hatte ja noch nicht die Mengen.
Ja, gut, aber es war
nicht unbedingt abzusehen, was für ein Siegeszug der iPod dort an oder werden wird. Von daher.
Das ist richtig, aber so es war da so trotzdem schon eine Produktion, also es war schon eine Massenproduktion. Es war jetzt kein Produkt, was aus einer Manufaktur rausgefallen ist. Ne? Also letztendlich war es was Konsumerelektronik.
Es war für Apple-Verhältnisse auf jeden Fall, weil anfangs musst du ja auch sagen, war es ein Apple-exklusives Produkt.
Ja.
Welcher PC hatte damals in den, oder sagen wir mal, welcher Konsumer-PC hatte FireWire? Und das war ja beim ersten iPod der Fall. Du hattest FireWire.
Ja, ja, ja.
Du hast also schon einen entsprechend ausgestatteten PC gebraucht und du hattest ja am Anfang keine Windows-Software.
Das ist richtig. Das
du
war
konntest
relativ,
den ja nur am Mac nutzen und da Mac an sich war ja im Prinzip noch Nische zu dem Zeitpunkt.
Zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall, ja. Immer noch. Ja.
Also du hattest einen recht überschaubaren Markt, an den du deine iPods verkaufen konntest und richtig durch die Decke ging das ja erst eigentlich mit der Windows oder mit iTunes dann unter Windows und wie sie dann im Prinzip auf USB gegangen sind. Ja.
USB und Drugs. Halt die Windows-Kompatibilität, genau. Die haben das Ding ja. zum Durchbruch verholfen, diese zwei dann, Veränderungen, ja.
Und nach wie vor bin ich fest der Meinung, dass ein vernünftiger MP3-Player auch, also ein Standalone-MP3-Player
ja.
auch heute noch sehr gut funktionieren könnte.
Absolut.
Gerade wenn du den eventuell zumindest mal mit WLAN dann halt zu Hause im Netz auch mit Musikdiensten halt nutzen kannst. Je nachdem ja. könnte man sich da auch hier nochmal so, sag mal, wie heißen die, die elektronischen SIM-Karten nochmal? Eine eSIM. Was sonst? Ja. Könnte man sich das nochmal vorstellen über einen Anbieter, der dann irgendwo, dass du halt unterwegs nochmal streamen kannst. Aber ja, aber dann kannst du auch wieder ein Smartphone nutzen. Aber wie gesagt, so ein Standalone-MP3-Player, vielleicht noch WLAN für zu Hause.
Ja, und ja. ich meine, es gibt ja auch so viele Aufnahmen, alte Aufnahmen auf Vinyl, die man sich dementsprechend auch digitalisieren kann, die man gar nicht im Streaming-Angebot bekommt. Also da muss man zwar schon einen sehr speziellen Musikgeschmack haben, das ist richtig, aber trotzdem gibt es sehr, sehr viele Varianten, gerade wenn man wieder mal so in dem Rabbit Hole steckt oder so ein Extrem-Fan von irgendeiner Band ist, dann merkt man immer mal wieder, dass man wirklich nur noch Sachen auf Vinyl bekommt oder auf einer Bootleg-CD etc. Und wenn man das digital haben will, dann kommt man ja mehr oder weniger an einen MP3-Player oder vielleicht natürlich auch an, man kann es ja auch auf sein iPhone draufklöppeln in irgendeiner Art und Weise, aber so ein zentraler Ort, so ein zentraler portabler MP3-Player, wo seine komplette Musik offline drauf ist, hat nach meiner Meinung immer noch einen großen Reiz. Und er gewinnt auch immer mehr an Reiz, finde ich. Und man möchte halt auch ein bisschen souveräner sein und vielleicht auch viele Dinge offline haben. Ich finde das reizvoll.
Also ich nutze ja auch Apple Music und habe die Musik, die ich hören will, mir auch runtergeladen. Also ich streame.
Ja, ja, aber du kannst jetzt logischerweise nicht
aus der Cloud.
Du kannst jetzt logischerweise nicht diese einzelne Datei, die ja als MP3 auf einen USB-Stick kopieren und
nein, das ist geht klar, weil
so nicht.
Das ist
zwar ja offline, aber nicht das, was ich unter offline verstehe. Herr und
dann,
die Macht über eine einzelne Datei zu
das
haben.
Das ist was anderes. Ja? Das ist was anderes. Ja.
Das ist das Problem.
Genau, dann kauf dir doch bitte nach wie vor deine Musikkassette und
ja.
Und
ja, ich habe meine Musik lokal auf einer NES und habe alle meine aktualisierte Vinyl-Sammlung jetzt digitalisiert.
Aber apropos Vinyl, ich habe zur letzten Sonderedition gesehen von einem Spiel, da war unter anderem der Soundtrack auf Vinyl mit dabei.
Ja.
Ich weiß nicht mehr, welches Spiel, aber da habe ich auch gedacht, geil, ich könnte es auch nicht mehr abspielen zu Hause. Ich habe zuletzt einen CD-Player gesucht, weil ich mir eine Special Edition für die Switch gekauft hatte von einem Spiel und da war die Musik auf CD mit dabei. Ja. Da musste ich mir schon einen CD-Spieler zusammensuchen.
Also du hast natürlich bei Vinyl viel, viel mehr Möglichkeiten, eine ausufernde Coverart zu gestalten. Viel mehr als auf einer CD logischerweise. Also du hast künstlerisch gesehen, also von der gesamtkünstlerischen Komposition oder von der gesamtkünstlerischen Darreichungsform viel, viel mehr Möglichkeiten. Das wurde ja damals genutzt und wird ja heute auch noch ganz anders genutzt. Und auch die CD an sich oder die Schallplatte an sich kannst du ganz anders gestalten.
Ja, bei dieser
Sammelaktion
war die in so einem Grünton, das war eigentlich ganz nett.
Zum Beispiel. Solange du nicht den Fehler machst, wie ich glaube, es war die aktuelle Single von Lana Del Rey. Man nagle mich jetzt nicht auf die Künstlerin fest, aber eine relativ aktuelle Single auf CD. Die CD war aber transparent oder ist noch transparent. Damit kamen aber nicht alle Abspielgeräte klar. Ganz moderne, hochwertige schon, aber günstigere Modelle nicht. Das gab da auch ein paar Probleme. Optisch ein Eyecatcher, aber funktional gesehen nicht massenkompatibel. So ist das.
Naja, wer an so einem alten CDI versucht, noch die wahrscheinlich abzuspielen.
Du, ich habe meine Laserdisc-Player wieder aktiviert. Ja.
Ich bereue heute noch, also ich habe ja damals, als die Technik noch relativ neu war und du viel Import dann halt dir besorgt hast, habe ich echt überlegt, mir sowas zu kaufen.
Laserdisc.
Ja, es, und habe es gelassen.
Es erscheinen ja teilweise immer noch
Auskopplungen
auf Laserdisc. Ganz weniger.
Es gibt noch aktuelle Veröffentlichungen auf Laserdisc.
Ja, und ich habe ja, ich weiß nicht, ob wir beide mal offline drüber gesprochen haben oder nicht on-air drüber gesprochen haben, dass ich mal eine Laserdisc-Sammlung für ein Apple und ein Ei bekommen habe. Habe ich dir das nicht erzählt?
Das war genau außerhalb des Podcasts.
Ja. Die habe ich natürlich sichergestellt. Kann man natürlich auch nur machen, wenn man Platz hat. Aber ich finde, so altes Kulturgut kann man nicht dem Schrott überlassen. Nee,
vor allem, ich fand das als Technik, beziehungsweise es war ja auch so eine technische Übergangslösung, fand ich das damals, beziehungsweise finde ich das heute sehr interessant und hätte deshalb eigentlich noch Interesse an der Technik. Oder ich finde es schade, dass ich das damals mir nicht gekauft habe, wobei ich hätte wahrscheinlich einen Fehler gemacht und vor Jahren mich davon getrennt. Mhm. Weil was ich ja heute auch bereue, ist, dass ich meinen Minidisc-Player und den Rekorder, den ich hatte, damals verkauft habe.
Ja.
Weil das ist auch heute noch ein sehr schönes Stück Technik.
Ja.
Ich bereue zum Beispiel auch, dass ich meine PSP verkauft habe, die ja auch auf UMDs gesetzt hat als Speichermedium. Mhm. Finde ich auch noch sehr schade, dass ich die verkauft habe. Ich habe nämlich jetzt gerade wieder meine PS Vita aktiviert und habe da mal das wieder schön entstaubt und die liegt jetzt hier auch gerade neben der Tastatur bei mir. Und hatte ich kurz vor der Aufnahme noch in den Fingern und habe da nochmal geguckt. Auch gerade, weil halt jetzt gerade wieder die Gerüchte unterwegs sind mit Sony Handheld, also nicht wie heißt nochmal das, der Streamer Portal oder so, kann das sein?
Ja.
Sondern wirklich ein Standalone nochmal. Da habe ich auch, komm, guck dir die Vita nochmal an, weil das ist ja auch ein sehr schönes Stück Hardware. Ja. Schade, dass die damals halt so gefloppt ist im Prinzip, aber egal, anderes Thema. Und da bin ich froh, dass ich die noch habe. Wie gesagt, schade, dass ich die PSP damals verkauft habe. Genauso, dass ich mich damals von dem iPod Classic getrennt habe oder so. Ja, das sind halt alles so Sachen, da weinst du hinterher. Da sehe ich allerdings jetzt auch nicht mehr ein, mir jetzt nochmal das halt zu kaufen. Wie gesagt, wenn ich jetzt wie du über diese Sammlung stolpern würde oder so, ja, würde ich wahrscheinlich auch zugreifen. Aber da jetzt nochmal hinzugehen und dann extra nochmal zu kaufen und dann fängst du dabei null an und wenn du mal überlegst, was einige Releases mittlerweile kosten.
Ja.
Nee.
Das war eine Glückssache und ich finde halt, solche Dinge kann man jetzt nicht einfach in den Orkus werfen und vernichten.
Nee, wäre schade drum. Ja.
Das so muss erhalten bleiben und das war eine relativ lückenlose Sammlung. Und nee. Ja, allein, was der in den Matrix, der Film Matrix erschien ja damals auch auf Laserdisc. Ich glaube, der hatte alle Auskopplungen, die es gab. Und das ist schon hochinteressant. Und wenn man mal schaut, wie die Dinger gehandelt werden, teilweise, ich will jetzt nicht sagen eine Wertanlage, aber mein Gott, wenn es mal schlechte Zeiten gibt, kann ich auch vielleicht 3 Monate von leben, wenn ich das Zeug veräußere.
Ja,
keine Ahnung.
Wie gesagt, wenn wir da jetzt, wollen wir noch weiter die Liste irgendwie ausschmücken an Technik, die man.
Soll ich jetzt
noch
über meine Minidisc-Sammlung sprechen? Nein, machen wir lieber nicht, nein.
Ja.
Was
mich heute auch noch ärgert, ist, dass ich mich von meinem Neo Geo damals getrennt habe. Aber wie gesagt, was willst du da jetzt hinterher weinen? Das ist. Und ja, vor allem, wenn ich schon denke, was du für einige Module heute kriegst oder wie die gehandelt werden. Ich würde sie ja nicht mehr verkaufen, aber was du heute dafür bezahlen musst.
Ja, das da kann ich, es gibt so gewisse Dinge, wo ich mich auch tierisch drüber ärgere, ja, die ich dann einfach weggegeben habe.
Ich finde es schade, ärgern, was will ich mich da heute drüber ärgern? Ich habe es ja bewusst getan. Also ist ja nicht so, dass mir einer geklaut hat oder dass es auf dem Speicher stand und meine Eltern hat oder die Eltern haben es beim Entrümpeln in den Müll geschmissen oder so. Da kannst du dich ärgern. Aber ich habe ja mich bewusst von dem ganzen Zeugs damals getrennt. Also war ja meine Entscheidung. Also wie gesagt, was soll ich mich da heute ärgern? Es ist schade.
Ja.
Aber ja, auch wenn, habe ich Ärgern gesagt gehabt vorhin, ist eigentlich der falsche Begriff. Wie gesagt, es ist sehr schade.
Mhm.
Vor allem, wenn man heute mal überlegt, man will sich so eine Sammlung halt wieder aufbauen. Das kannst du, also kann ich so als Hobby finanziell, ist es eigentlich untragbar, da bei null heute anzufangen.
Ja, das ist so.
Macht keinen Sinn.
Das ist so. Das ist dann sinnlos. Ne?
Ja.
Es sei denn, man gewinnt im Lotto, wie wir immer so schön zu sagen pflegen, dann kann man sich nochmal seine Träume oder seine verflossenen Träume, die man leider verfließen lassen hat, erfüllen und kann das machen. Aber es ist ja auch.
Komm, lass uns mal zurück zur Sendung.
Hört ja auch zur Sendung. Wir gehen ja immer gerne wieder in diesen Vintage-Bereich hinein und reden von alter Technik. So ist es. Gut, wo waren wir denn jetzt? Ach so, bei der Auktion. Ach,
passt. Ja, genau, bei der Auktion
war man. Ist ja Klassik. Nein, das Ding wurde halt, Generation 1 wurde halt aus dem Jahr 2001 für, wie gesagt, über 40.000 US-Dollar versteigert. Gut, aber der Knackpunkt ist ja auch original verpackt. Das macht das Ding ja so teuer und so besonders. Ich glaube, wenn das jetzt nur ein gut erhaltenes Gerät gewesen wäre, im Used-Zustand, hätte der wahrscheinlich nicht diese Preise erzielt oder diesen Preis erzielt.
Mhm.
Gut. Lass uns ein wenig über die Gamescom sprechen. Jetzt nicht unbedingt inhaltlich, sondern dass es doch sehr erfolgreich ist und dass es im Moment diesbezüglich immer nur noch bergauf geht und jedes Jahr werden neue Rekorde aufgestellt. Und ich finde, das kann man auch mal abfeiern, weil es ist eigentlich eines der letzten großen, im weitesten Sinne auch IT- oder Technikmessen, die in Deutschland noch Erfolg haben oder die überhaupt noch existieren. Wenn man jetzt die CeBIT im weitesten Sinne dazu zählen kann, ist ja leider nicht mehr existent. Die haben wir uns leider kaputt gespielt mit irgendwelchen Experimenten, die da stattgefunden haben und falsche Fokuspunkte, die wir da gesetzt haben. Aber bei der Gamescom haben wir in Deutschland nach meiner Meinung alles richtig gemacht. Und das ist ein großes Zugpferd. Und da gibt es ein paar gute Zahlen.
Ja, vor allem musst du auch mal gucken, gerade im Vergleich zu internationalen Messen.
Ja.
Gerade in den Staaten ist das ja wirklich im Prinzip mittlerweile die Messe. Lassen wir mal so ein bisschen den ostasiatischen Raum mal weg.
Mhm.
Wie gesagt, ist das eigentlich die Messe?
Genau. Wir hatten auch einen, das spricht ja auch dafür, was du eben gerade gesagt hast, einen großen Auslandsanteil von ganzen 70%. Wir hatten wir hatten 1568 Aussteller aus 72 Ländern, also da war alles vertreten. Wir hatten eine digitale Reichweite mit über 630 Millionen Views. Da gab es einen Zuwachs im Vergleich zum letzten Jahr von 105%. Wir hatten 357.000 Besucher und wir hatten 34.000 Fachbesucher. Alles sehr, sehr gut und es geht.
Ja, wobei Fachbesucher, wobei da haben sie ja die letzten Jahre auch schon aufgeräumt ein bisschen, ja.
Ja.
Weil an den Fachbesuchertagen war ja früher auch immer doch viel normales Fußvolk noch da.
Ja, weil die Akkreditierung sehr einfach war, sich da als Presse zu qualifizieren. Du brauchtest ja noch nicht einmal einen Presseausweis. Du hast irgendwo auf dem Blog verlinkt und hast gesagt, du bist Blogger und bist als Fachbesucher durchgegangen. Genau wie bei der IFA auch. Da ist es auch relativ einfach, als Fachbesucher zugelassen zu werden. Und ich finde, da sollte man vielleicht ein wenig mehr das scharfe Skalpell einsetzen und hier ein bisschen mehr trennen und nicht jeden Dulli als Fachbesucher durchgehen zu lassen. Weil Fachbesuchertage sollten auch wirklich Fachbesuchertage bleiben. Mhm. Vielleicht sollte man da nochmal so einen Zwischentag einbauen für so selbsternannte Pressekollegen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also ich finde, da sollte man etwas härter durchkämmen. Aber okay, das ist nur meine Meinung.
Kleine Anekdote zu Gamescom. Meine Frau hatte mich vorher darauf angesprochen. Mhm. Und wir könnten doch da auch mal wieder nach Köln fahren. Und da ist ja auch die Messe. Mhm. Da habe ich gesagt, wir können gerne nach Köln fahren, aber nicht jetzt und auch nicht zur Messe. Da habe ich keinen Bock drauf.
Ja.
Mir ist die Gamescom mittlerweile viel zu groß, viel zu laut, viel zu voll. Wobei, die kann ja gerne groß sein, aber mir ist einfach zu voll.
Ja, ich war
da habe ich keinen Bock drauf.
Ich hatte ja auch zwei Einladungen, einmal von der Firma Asus, vielen Dank dafür, die ich dementsprechend nicht wahrgenommen habe, aus dem gleichen Grund. Es ist mir einfach zu viel Trubel.
Wobei, wenn ich da so Termine hätte, das würde ich mir vielleicht noch überlegen. Ich hatte auch gesagt, wenn auf die Messe, dann wahrscheinlich eher mehr so in die Retrohalle dann oder so, ja. Mhm. Aber viel, gesagt, das ganze andere ist.
Was will man sich da auf dem Messestand angucken, was man sowieso nicht irgendwie, also jetzt wenn wir jetzt über Hardware sprechen, ich hatte eigentlich mal die meisten Einladungen aus dem Hardware-Bereich und die Spiele haben mich eigentlich nicht interessiert. Und was will ich mir da auf dem Messestand angucken, was ich mir nicht sowieso als Sample kommen lassen könnte? Und die Gespräche sind meistens auch nur relativ oberflächlich, weil die haben ja alle auch nicht so die Zeit, mit dir jetzt mal ein halbes Stündchen zu sprechen. Also es ist ja alles hektisch auf dieser Messe. Also von daher würde es für mich persönlich nichts bringen. Wenn man natürlich an Spiele interessiert ist, ist das vielleicht eine ganz andere Geschichte. Klar, aber...
Ja, oder Networking, je nachdem, wen du halt da triffst.
Ja, gut, Kollegen, aber die Termine, so, ja, die ich hatte, mit denen habe ich sowieso eine vernünftige Connection. Da muss ich jetzt nicht zur Gamescom fahren. Und mein Netzwerk besteht mehr aus Quantität anstatt aus... Nee, aus Qualität und nicht aus Quantität. Ne? Von daher ist das jetzt nicht so relevant gewesen für mich. Und das Problem ist ja dann auch, dann hast du da so Ansammlungen von, wo irgendwelche Influencer auftauchen und dann hast du da so Menschentrauben um die Leute herum und kommst gar nicht an den Stand heran, wo du eigentlich hin willst. Das hatte ich auch alles schon mal erlebt. Dann sperren sie da eine ganze Halle ab, weil da sich Monte sehen lässt oder sonst wer. Und dann kommst du gar nicht dahin, wo du eigentlich hin willst. Ne? Das ist alles nicht so schön. Gut. Alles nicht unsere Welt oder meine nicht mehr.
Ja, wie gesagt, interessant schon, aber mir ist er einfach zu voll.
Ja.
Wie gesagt, der Nintendo-Stand hätte mich nochmal interessiert, gerade im Hinblick, okay, man hatte jetzt nicht so viel Neues, Exklusives für die Switch so gesehen, aber so ein paar Sachen hätte man sich schon mal angeguckt, ja, wie zum Beispiel Silksong, ja, erscheint ja jetzt, glaube ich, auch nächste Woche. Aufgrund dessen andere übrigens auch wieder ihren Launch-Termin für den einen oder anderen Titel doch verschoben haben. Mhm. Fand ich auch ganz spannend, weil Silksong, obwohl es ist wahrscheinlich der am meisten erwarteste Indie-Titel generell der letzten Jahre. Also von daher kann man schon verstehen, wenn der ein oder andere sagt, okay, ich gehe mal aus der Launch-Week da raus, ja, ist vielleicht vernünftiger für mich, ja, sonst gehe ich da maßlos unter. Könnte durchaus passieren, ja, weil der Hype ist real, ja, für Silksong, also von daher kann man verstehen. Nintendo hatte da leider ein bisschen wenig Hardware da, was ich so gesehen und gelesen habe, um es zu spielen. Wartezeiten waren anscheinend relativ lang. Hast du auch an anderen Ständen schon gehört, ja, Resident Evil waren, glaube ich, bis zu 3 Stunden Wartezeit, um sich den Titel anzugucken, wobei alle gesagt haben, es hat sich gelohnt. Ja, wobei 3 Stunden von meiner sowieso eingeschränkten Messezeit dann auch noch mal in der Warteschlange zu verbringen, nee.
Ja,
nee. Wahnsinn. Also da musst du dann wirklich die Fachbesuchertage haben, dass du da entsprechend reinkommst, hast dann Termine. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich bin aus dem Alter raus. Ja, das macht mir keinen Spaß. Oder du gehst dann, wie gesagt, in die Bereiche oder in die Hallen, die ein bisschen ruhiger sind, ja, wo du auch vielleicht den einen oder anderen noch mal so ein bisschen kennst, ja, und dann da halt nochmal besuchst oder so. Okay, das kann man machen. Aber der Rest?
So ist es.
Ja. Schade drum, weil früher Gamescom war schon nice, aber mittlerweile, nee.
Ja.
Das ist wahrscheinlich schon wirklich so dieser alte Mann-Faktor.
Aber wie gesagt, was mich am meisten daran freut, das ist, dass wir diesbezüglich ein Zugpferd haben in dem Bereich. Ja. Und dass wir
da gerade auch in der Branche. Ja. Was dann halt wieder dazu passt, ist dieses Ganze drumherum. Ja, gerade mit der Spieleförderung in Deutschland, ja, mit dem kompletten Angebot an Entwickler beziehungsweise an Ausbildung in Deutschland. Das sind halt wieder so Themen, wo ich dann auch sage, da müsste eigentlich mehr passieren. Gerade wenn du mal sagst, hier so Digital First, ja, beziehungsweise wir wollen halt auch da viel in die Infrastruktur und in die technischen Möglichkeiten investieren. Da gehört meiner Meinung nach dann auch gerade die Spielebranche dazu. Da fehlt es halt an allen Ecken und Enden. Gerade im Vergleich auch zu Frankreich. Selbst, okay, England jetzt auch wieder ein anderes Thema, ist halt ein bisschen schwieriger, weil sie halt nicht mehr in der EU drin sind. Aber auch da die Förderung, ja, ist eine ganz andere als hier in Deutschland. Da müsste auch unser Digitalminister müsste da auch ein bisschen was anderes noch machen. Aber,
ist das nicht eine Ministerin? Ist das nicht Frau
Bär? Ja, es ist eine Frau, ja.
Ja, wenn man sich Frau Bär die Statements anschaut,
das ist ja nicht nur die Frau. Es ist ja nicht nur die Frau Bär, das ist ja Jahre vorher auch schon alles ein bisschen
behandelt worden. Das ist richtig, aber trotzdem ist sie natürlich auch dafür zuständig aktuell, letztendlich. Ja. Und manche Dinge sind schon fragwürdig, was die so von sich gibt. Ja. Ist es jetzt nicht alles negativ, was sie so sagt und macht und tut? Gewiss sind auch ein paar gute Gedanken dabei. Okay. Möchte ich jetzt nicht weiter zu Stellung
nehmen. Politik lassen wir mal besser.
Besser ist das so. Mhm. Aber lass uns jetzt einen harten Cut machen. Lass uns doch mal über Apple-Icons sprechen oder Symbole sprechen, wie auch immer.
Oh, von der Gamescom zu Apple-Icons, okay.
Ja, mein Gott. Ja, wir wollten ja nur über die Gamescom-Zahlen sprechen, weil inhaltlich, was da vorgestellt worden ist, damit habe ich mich jetzt ehrlicherweise nicht auseinandergesetzt. Ich habe nur mitbekommen, dass viele auf Battlefield 6 gesetzt haben, was leider nicht vorgestellt worden ist und dass diesbezüglich
die
Enttäuschung groß war irgendwie. Das habe ich so
mitbekommen. Ja, wir hatten ja das große Event vorher gehabt. Von daher musste da auf der Gamescom was Riesiges noch passieren.
Ja, gut. Oh, okay. Egal. Aber lass uns über Apple-Icons sprechen. Und da hat ja Apple nicht so einen guten Lauf, auch was die Presse beanlangt. Angefangen hat es ja mit dem Finder-Icon, dass das gespiegelt worden ist. Und jetzt haben sie es wieder zurückgespiegelt. Damit bin ich ja persönlich relativ gut klargekommen. Oder das hat mich jetzt nicht so getoucht, in Anführungsstrichen. Und dann gab es ja das Problem. Dann gab es ja das Problem mit der Macintosh HD. Da bin ich auch noch sehr wohlwollend mit umgegangen. Also ich persönlich oder habe damit echt kein Problem gehabt, fand das Apple-Logo etwas zu groß im Vergleich zur SSD, die da dargestellt worden ist. Aber okay, mit viel Augen zudrücken und Hühneraugen zudrücken, kann man sagen, okay. Aber was sie jetzt machen wollen oder eventuell sogar auch final ausliefern wollen, das hat mich sogar negativ berührt und ich würde sagen, das schlägt sogar dem Fass den Boden raus. Sie haben nämlich die kompletten Dienstprogramme-Logos angefasst und die sehen echt so aus, als ob sie das aus irgendeiner Clipart-Library rausgenommen haben, da mal kurz den Praktikanten dran gesetzt haben, der mal so ein bisschen rübergeht. Das sieht aus wie Printmaster aus dem Jahre 92. Es ist teilweise kaum im Kontext zu den Dingen, die du dort einstellen kannst. Das Festplattendienstprogramm-Icon, das ist noch am ehesten oder steht noch am ehesten zum Kontext zum Programm letztendlich, aber das alles andere ist fast nichtssagend und es sieht sehr unästhetisch aus. Und wie gesagt, da gebe ich John Gruber recht, dass das einfach lieblos ist, dass die Detailliebe ist einfach weg und es steht nicht im Kontext zu dem jeweiligen Dienst, der dahinter steht. Es ist einfach oberflächlich. Es sieht scheiße aus, auf gut Deutsch. Also das kann ich alles nicht nachvollziehen. Da hätten sie lieber die alten Icons so lassen sollen. Die waren wenigstens liebevoll. und die hatten sehr viel Liebe zum Detail, habe ich jetzt mehrmals gesagt, aber das, wenn das wirklich so kommt, in der finalen Tahoe-Version oder im macOS 26 letztendlich, dann gute Nacht und kein Bett. Ja.
Ja, sie sind jetzt nicht so dolle. Mir gefallen sie jetzt auch nicht so gut, die neuen.
Es ist einfach nicht
das. Ja, auch nur Platzhalter.
So sieht es einfach aus. Es sieht einfach aus wie Platzhalter. Und es ist nicht das, was man bisher von Apple diesbezüglich gewohnt war. Wäre das jetzt irgendeine Linux-Distribution, die da mal so schnell hin... ja, oder meinetwegen auch Microsoft.
Wer ist Windows?
Ja, nein, echt. Dann würde ich sagen, okay, letztendlich, Microsoft fehlt die Liebe zum Detail. Sagte ja schon Steve Jobs, und es ist ein seelenloses Produkt, das sagte ja Steve Jobs auch. Aber das hier ist ein Paradebeispiel für seelenlose Icons und seelenlose Darstellungen. Und das ist nicht das, was Apple ursprünglich mal war und bis heute eigentlich gewesen ist. Das ist lieblos, seelenlos und nicht schön. Da hat Gruber recht.
Ja. Ja, also sie sind auf jeden Fall, also mir gefallen sie auch nicht. Ja.
So ist es. Gut, das nächste Thema haben wir schon bearbeitet, weil wir es vorgezogen haben. Und kommen wir zum Thema neues Zubehör, was eventuell in oder für die iPhones der 17er Reihe kommen soll. Das ist ein Crossbody Strap. Also diese Crossbody Straps, die sind ja schon seit Monaten oder Jahren, würde ich sagen, speziell bei den weiblichen Nutzern oder Nutzerinnen sehr angesagt, dass man das iPhone dann einfach so in so ein Bändchen hängt und sich dann so, wie gesagt, Crossbody umhängt. Ist ja auch ganz praktisch, finde ich. Sehe ich zu 99%, wie gesagt, bei Nutzerinnen. Und das ist ja bei vielen Third-Party-Anbietern schon lange im Sortiment, und Apple hat sowas ja bisher noch nie angeboten. Und jetzt soll sich das eventuell ändern, aber sie möchten das ganz anders darreichen, und sie möchten das nämlich nicht über Haken und Ösen lösen, reimt sich sogar.
Oh, oh, ja.
Sie möchten das mit Magnete machen. Oh, Magnete, da kommen wir später noch zu. Das Thema verfolgt mich die ganze Woche schon. Nein, sie möchten das über eine Magnetlösung machen, und das soll dann quasi stufenlos einstellbar sein, und diese flexible Magnetgeschichte soll sich durch das komplette Innere des Bodystraps durchziehen, und so soll man eine elegante und stufenlos einstellbare Befestigungsmöglichkeit haben. Klingt interessant und klingt auch Apple-like, und Apple steht ja auf Magnete in jeglicher Art und Weise. MagSafe ist das beste Beispiel dafür, und warum das Ganze nicht elegant auch mit so einer Crossbody-Geschichte lösen, finde ich gut.
Ja, okay, bei den Uhrenbändern haben wir es ja auch.
Zum Beispiel. Ja. Also, warum nicht? Von daher ist es nach meiner Meinung auch nicht zu spät, in den Markt einzusteigen, wenn man es ein wenig anders macht als der Zubehörmarkt. So, und dann gibt es neue Hinweise aus Asien, dass es zumindest in der iPhone 17 Pro Reihe, also Pro und Pro Max Modellvariation, endlich Reverse Charging geben soll. Endlich. Bei Android ist es ja schon seit Jahren etabliert in ganz, ganz vielen Modellen, und endlich soll jetzt das Ganze wahrscheinlich auch in die iPhone 17 Pro Reihe Einzug halten. Bin ich gespannt. Finde ich extrem nützlich. Generell hat man ja die Möglichkeit schon seit Jahren, man hat es nur nicht aktiviert oder nicht freigeschaltet, wie auch immer. Aber ich finde das sehr interessant, dass man zum Beispiel seine AirPods oder das AirPods Case und auch die Apple Watch einfach mal über das iPhone aufladen kann, als über die Rückseite, würde ich schon sehr, sehr gut finden. Ja, verstehe auch nicht, warum sich Apple da jahrelang mit so schwer getan hat.
Naja. Ich würde mal sagen, das ist ein Feature, was nicht ins Air kommt.
Nein. Obwohl, wenn MagSafe im Air drin steckt, könnte man das natürlich auch freischalten, weil es läuft ja letztendlich bei MagSafe. Und ich gehe mal davon aus, dass das iPhone Air auch MagSafe haben wird. Hoffe ich. Ich will jetzt den Teufel nicht an die Wand malen, aber das wäre natürlich dann für mich ein Ausschlusskriterium, definitiv das Gerät nicht zu kaufen. Weil MagSafe ist so essentiell für mich im Zubehörmarkt, für mich persönlich geworden, kann ich nicht drauf verzichten oder will ich nicht drauf verzichten. Na gut, andere Sache. So, gibt es noch ein paar zusammengetragene Neuigkeiten zu den AirPods generell, also zu der kompletten AirPods-Reihe, aber fangen wir mal an mit der AirPods Max 2-Geschichte. Da gibt es ja schon lange Spekulationen, dass irgendwann mal ein Update kommen soll und Mark Gurman hat da eine steile These rausgehauen. Die AirPods Max der aktuellen Generation seien zu beliebt, um sie aus dem Sortiment zu nehmen, seien wiederum aber zu unbeliebt, um eine neue Produktreihe oder um eine rundum neue Produktreihe zu entwickeln, weil dafür einfach nicht die Kapazitäten da sind und weil es einfach zu teuer ist. Also es fehlt angeblich an Zeit und Geld, die neuen Dinger zu investieren. Oder sie haben keinen Bock, da Zeit und Geld zu investieren. Dass es an Geld fehlt, das würde ich jetzt so nicht sagen. Davon hat Apple wahrlich genügt, um diese Dinger zu entwickeln. Ich vermute mal Zeit und der Umsatz ist nicht groß genug, um jetzt da einfach neue Geräte rauszubringen. Hm. Und er vermutet, erst 2027 sollen neue Geräte kommen oder soll eine rundum erneuerte Version kommen. Das ist auch eine Luxussituation. Ne? Die laufen zu gut, um sie aus dem Sortiment zu nehmen, aber wiederum zu schlecht.
Ja, ein Arbeitskollege hat mir auch zuletzt gesagt, er hat überlegt, sich die Macs zu kaufen und ich so, ey, lass die Finger weg.
Also ich würde sie mir jetzt nicht kaufen, ehrlicherweise. Würde ich die jetzt irgendwo sehr günstig bekommen? Ja. Oder würde die jetzt irgendwo gewinnen bei irgendeinem Gewinnspiel? Klar, würde ich das Ding testen und wahrscheinlich benutzen, aber aktiv kaufen würde ich mir das Zeug nicht, nein. Dafür gibt es genügend Marktbegleiter, die günstiger und, denke ich, genauso gut klingen. So, AirPods Pro der dritten Generation, ja gut, die sollen jetzt einen Herzfrequenzmess oder eine Herzfrequenzmessmöglichkeit bekommen. Das soll wohl die neue Kernfunktion werden. Kennen wir ja schon aus den Power Beats Pro 2. Da bietet das ja Beats letztendlich schon an und nach meiner Meinung ist das sinnvoll, dass man das dann einfach auch dort rein bastelt. Ist ja letztendlich auch im hauseigenen Konzern das Ganze. Das Bedienkonzept soll sich etwas ändern. Das Ladecase soll eine Touchfläche bekommen, wo man dann Steuerungsmöglichkeiten hat. Laut, leiser, was weiß ich, keine Ahnung. Bin ich gespannt, wie Apple das dann umsetzen wird. Und wie sich das Touch-Display dann auch darstellen wird. Da gibt es ja auch genügend Marktbegleiter, die schon lange auf diese Touch-Oberflächen setzen, JBL zum Beispiel, etc. Da bin ich gespannt, wie Apple das umsetzen wird, ob es dann wirklich so ein plakatives Touch-Display wird oder eine Touch-Oberfläche wird oder ob es einfach nur eine Touch-Fläche wird, die man nicht sieht und die man einfach nur durch Gesten steuern kann. Da bin ich gespannt, wie Apple das umsetzen wird. Ich glaube nicht, dass es ein wirkliches Display werden wird, sondern einfach nur eine Fläche, wo man dann diese Touch-Gesten benutzen oder anwenden kann. Das ist meine Vermutung.
Ja.
Und angeblich sollen die AirPods Pro 3 ja auch im Rahmen des iPhone-Events vorgestellt werden. Da bin ich gespannt. Naja. So. Zum Schluss noch ein kleines Gerichtsurteil oder fast zum Schluss, wir kommen ja noch zum Gadget der Woche. Das Landgericht in Frankfurt hat nach einer Klage des Deutschen Umweltverbands, DUH, jedenfalls Deutschen Umwelthilfe, so heißen sie, entschieden, dass die Apple Watch in Deutschland nicht mehr als komplett klimaneutral bezeichnet werden darf. Verstoß gegen das deutsche Wettbewerbsrecht. Die Begründung ist wohl, dass in den Kompensationsprojekten, speziell glaube ich in Ecuador, Monokulturen angepflanzt werden und dass die Laufzeiten dieser Monokulturen wohl auch recht begrenzt ist und dass das nicht in das Ganze hineinpasst, also die Laufzeit wurde moniert und dass dort halt Monokulturen angepflanzt werden und das entspricht nicht dem, was in ein solches Kompensationsprojekt reingehört, laut dem Landgericht. Ja, muss man so akzeptieren. Dementsprechend darf sich die Apple Watch in Deutschland nicht mehr als klimaneutral oder damit dürfen sie in Deutschland nicht mehr werben. Naja, gut.
Ja, vor allem die Kulturen, die sie da mit reingerechnet haben, sind ja eigentlich schon auch schon wieder zum Abholzen eigentlich eingeplant.
Ja.
Und damit gehst du ja eigentlich auch schon wieder gegen das, wozu eigentlich die Aufforstung oder die Bindung ja gerade dann vom CO2 eigentlich gedacht war, weil du setzt ja dann der Erd auch wieder frei. Also das ist gerade über die anscheinend oder über den kurzen, in Anführungszeichen, Zeitraum, den diese Kulturen da anscheinend stehen, ist es anscheinend dann, wie heißt es so schön im Neudeutschen, Greenwashing.
So ist es.
Nehmen zumindest mal, also ich würde sagen ja, definitiv. Also da haben sie zu Recht eins auf die Finger gekriegt. Das ja, aber auch, wie gesagt, gerade wegen unserer deutschen Rechtsprechung oder auch der rechtlichen Auffassung, wenn du das halt so entsprechend bewirbst, was es dann sein muss, richtig so, ja, wenn man da schon so Wert drauf legt, dann sollte man das auch entsprechend richtig und vernünftig machen. Ja.
So ist es. Gut. Dann würde ich sagen, lass uns über das Gadget der Woche sprechen.
Mhm.
Und ja, gut, also wir haben eine Markenpremiere. Das ist immer eine sehr schöne Sache, wenn wir das erste Mal über einen Hersteller sprechen oder das erste Mal offiziell im Rahmen eines Reviews über einen Hersteller sprechen. Sicherlich ist hier oder da die Marke SanDisk schon mal namentlich genannt worden. Man kommt ja um die Marke gar nicht drum herum. Die ist ja nun so groß und so omnipräsent im Speicherbereich und gerade auch durch die Zukäufe oder auch durch die Fusionen mit WD oder auch G-Technology, die wurden ja auch übernommen. Speziell auch G-Technology mit dem Unternehmen haben wir auch so eine kleine Connection gehabt. Ganz am Anfang vor zig Jahren, wo die Firma G-Technology noch alleinstehend war, in Anführungsstrichen, hatten wir auch einige Kooperationen mit dem Unternehmen, gerade weil ja die Produkte auch stark im Mac-Bereich unterwegs gewesen sind und immer noch sind, auch unter dem Label SanDisk, pflegen sie ja auch diese G-Technology oder das G-Technology-Branding. Aber wie gesagt, an G-Technology an sich als alleinstehende Marke kann ich mich immer noch sehr gut dran erinnern. Und teilweise sind auch externe Festplatten aus dem Unternehmen hier immer noch im Einsatz und funktionieren auch immer noch recht gut. Ja, also habe ich generell mit der Marke SanDisk oder auch mit den dazugehörigen Brandings recht positive Verbindungen. Und ich habe mal geschaut, mein allererstes SanDisk-Produkt stammt aus dem Jahre, glaube ich, 93, 95, so in dem Dreh. Die aktuellen Mitarbeiter von SanDisk werden sich wahrscheinlich gar nicht mehr daran erinnern. Das war ein Flash-Speicher mit 6 MB Speicherkapazität und den konnte man in ein PCMCIA-Slot hineinschieben und man konnte, wie gesagt, ganze 6 MB drauf speichern. Dieses Gerät oder diese Speicherunit funktioniert immer noch, habe ich letztens getestet. Und das zeigt natürlich auch, dass die Marke SanDisk mich schon ein ganzes IT-Leben lang begleitet hat, immer mal wieder und immer mal wieder mit Berg- und Talfahrten. Und bei so viel Modelloutput gibt es gute Tage und schlechte Tage, mittelmäßige Produkte und hervorragende Produkte. Und es gibt vielleicht auch mal das ein oder andere schlechte Produkt. Und wir blicken heute auf ein Produkt aus der neuen Creator-Serie aus dem Hause SanDisk. Da gibt es eine komplette Serie, wie ich das eben gerade schon gesagt habe. Und die Creator-Serie hat zum Beispiel jetzt auch ganz neu oder ein Produkt, was mich sofort angesprochen hat, die Creator Phone SSD im Sortiment. Und Phone SSD bedeutet in erster Linie, dass man ein MagSafe-kompatibles Produkt hat. Ich betone MagSafe-kompatibles Produkt, aber auf diese ganze MagSafe-Geschichte gehen wir im zweiten Teil der Besprechung ein. Erstmal möchte ich so generell durch die SSD durchgehen und ich betone, ich habe es mir mit diesem Test wirklich nicht einfach gemacht und ich habe wirklich sehr viel Zeit investiert und es war das zeitaufwendigste Review, was ich in den letzten Jahren durchgeführt habe. Ich möchte jetzt nicht sagen aufwendigste, aber das zeitintensivste Review. Und das hat mich wirklich sehr viel Nerven gekostet und wahrscheinlich auch das ein oder andere graue Haar, würde ich sagen. Und ja, graue Haare mag ich eigentlich nicht. Aber gut, fangen wir erstmal bei der generellen SSD-Geschichte an oder bei der generellen Speichereinheit an und gehen jetzt mal so ein bisschen, koppeln das jetzt mal so ein bisschen von der MagSafe-Geschichte ab. Wir haben hier eine sehr hochwertig verarbeitete SSD und das Gehäuse ist sehr hochwertig verarbeitet. Wir haben eine IP65-Zertifizierung. Das Ding ist 3 Meter sturzsicher. Das ist ja auch empfehlenswert in dem Fall. Und wir haben hier ein Gewicht von 54 Gramm. Also sehr leicht und sehr kompakt. Wir haben eine sehr schöne optische Darreichungsform. Wie in der kompletten Creator-Serie haben wir dieses Blau, was sich so ein bisschen von den Marktbegleitern abhebt bezüglich der Farbgebung. Und das Blau hat so einen Farbverlauf. Verarbeitungsqualität ist hervorragend. Die liegt auch sehr gut in der Hand. Abgerundete Ecken. Also es ist ein richtig schöner Handschmeichler. Also das macht schon Spaß, das Ding anzufassen. Also das haptische Erlebnis ist doch sehr positiv, muss ich sagen. Das haben sie sehr gut gemacht. Und auch die Anmutung von dem Gummi und von dem Kunststoff, das ist schon sehr, sehr wertig. Und ich hoffe, es ist kein Soft-Touch. Es fasst sich zumindest nicht so an wie Soft-Touch, weil Soft-Touch hat ja mit den Jahren so das ein oder andere Problemchen. Also ich hoffe, es ist kein Soft-Touch. Ich konnte es nicht genau herausfinden, was ist für eine, wie das Ganze sich materialisiert hat. Aber gut, ist eine andere Geschichte. Das Ding ist 8,2 cm lang, 6,2 cm breit und 1,1 cm dick, respektive dünn. Wir haben einen USB-C-Port und wir haben auch die Möglichkeit, nochmal eine kleine Öse zu befestigen, wo man so ein Lanyard befestigen kann. Das ist auch ganz gut durchdacht und wie gesagt, man muss diese SSD jetzt nicht im MagSafe-Kontext betreiben. Man kann sie auch ganz traditionell an einen Mac oder auch einen, meinetwegen auch an einen Windows-PC anschließen. Alles da, wo man auch einen USB-C-Port dran hat, alles damit kann man auch letztendlich die SSD betreiben. Und bevor wir dann nochmal auf MagSafe eingehen, lass uns nochmal ganz kurz über die Geschwindigkeit sprechen. Das ist natürlich auch entscheidend und die angegebenen Daten werden auch erreicht. Also das ist kein Thema. Wir haben im Bereich sequenzielles Lesen und sequenzielles Schreiben gemessen mit Blackmagic an einem Mac Studio M1 Max mit Blackmagic als Software, Übertragungsgeschwindigkeiten oder eine Lesegeschwindigkeit von 947 MB in der Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 921 MB in der Sekunde. Es entspricht auch so im weitesten Sinne den Angaben von SanDisk und das sind ja auch Messtoleranzen da drin und ist alles in Ordnung. Das wird auch alles dementsprechend auch erreicht. Trotzdem möchte ich zum Vergleich mein Daily Work Drive nochmal in Kontext setzen. Das ist die Samsung T9. Das ist einer meiner SSDs, die ich quasi so jeden Tag benutze für meinen digitalen Workload oder um große Datenmengen auszutauschen. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 1566 MB in der Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 1580 MB in der Sekunde, schon etwas schneller. Aber wie gesagt, das sind ja Daten, mit denen SanDisk offen umgeht und man weiß dementsprechend ja auch, was man sich da geschwindigkeitstechnisch kauft oder auch dementsprechend nicht kauft. Ich wollte es nur noch mal so in den Kontext setzen zu einer klassischen externen SSD, damit man so ungefähr weiß, wo sich diese SSD vom Leistungsindex ansiedelt. Also alles diesbezüglich alles okay, damit bin ich auch zufrieden. Darreichungsform ist super, Verarbeitungsqualität vom Gehäuse ist super, alles top. Und kommen wir zum Punkt, den ich ein wenig kritisieren muss und wo ich nicht so einfach drüber hinweggehen kann. Weil mir ist letztendlich auch stark oder sehr stark bewusst, dass wir doch eine relativ relevante Reichweite haben. Und auch mit dieser relevanten Reichweite geht ja auch Verantwortung einher. Deswegen ist es auch ein Punkt, mit dem ich mich sehr schwer getan habe und wo ich sehr viel Zeit investiert habe, letztendlich auch zu dieser Kritik zu kommen. Das habe ich mir wirklich jetzt nicht einfach gemacht, das zu besprechen oder da auch detailliert drauf einzugehen. Also das habe ich jetzt nicht einfach so abgetan und habe mich jetzt in stille Kämmerlein gesetzt und bin da relativ schnell zugekommen zu diesem Kritikpunkt, sondern da habe ich sehr, sehr viele Vergleichsprodukte getestet und bin da wirklich in Medias Res gegangen letztendlich und habe da wirklich sehr, sehr viel Zeit investiert, habe auch sehr stark und sehr viel mit SanDisk kommuniziert und letztendlich auch erstmal vielen Dank an die vorgeschaltete Agentur, die haben wirklich eine hervorragende Kommunikationsarbeit geleistet und haben mir wirklich da auch stark das Händchen gehalten beim Test, also alles sehr toll, da können sich andere Agenturen eine große Scheibe von abschneiden, also da erstmal großes Lob in die Richtung der Agentur. Trotzdem muss ich sagen, dass die Geschichte MagSafe bei mir sehr starke Bauchschmerzen ausgelöst hat, weil letztendlich ist der Magnet nach meiner Meinung nicht stark genug. Und das möchte ich jetzt auch noch begründen. Ich will jetzt nicht einfach so die Aussage an die Wand nageln, sondern möchte das auch untermauern und begründen. Bedeutet, wenn ich die Phone-SSD auf ein iPhone lege, habe ich grundsätzlich erstmal eine einigermaßen eine Haltung oder es haftet über den Magnet, keine Frage. Verbinde ich dann aber das mitgelieferte starre USB-C-Kabel, wird die SSD dadurch abgehoben von dem iPhone. Sei es jetzt ein iPhone 15 Plus, in dem Fall, wo ich es getestet habe. Ich habe mir aber auch die Arbeit gemacht, mir ein anderes iPhone organisiert, iPhone 16 Pro Max, wird das Gerät, die SSD, durch das starre USB-C-Kabel abgehoben, was mitgeliefert wird. Da gibt es von SanDisk offiziell auch ein Workaround. Ich würde es Workaround nennen. SanDisk nennt es einfach eine Beschreibung, wie man das Produkt anwendet. In meinen Augen ist es ein Workaround und nicht das, wofür MagSafe steht. Punkt. Das ist meine Auffassung. Muss ich so deutlich sagen. SanDisk sagt auch in der Beschreibung, dass man das mitgelieferte, die mitgelieferte Schlaufe, die über Klettband an dem, wie gesagt, mitgelieferten Kabel befestigt ist, dieses USB-C-Kabel zusammenführen soll, um den Druck zu vermindern, der auf die USB-C-Platte ausgelöst wird. Also man soll quasi das Kabel zusammenbinden. Das ist eine Lösung, um den Druck zu minimieren. Nach meiner Meinung wäre es die einfachste Lösung gewesen, einfach stärkere Magnete zu nehmen. Aus folgendem Grund. Marktbegleiter können es auch. Ich habe jetzt hier ganz viele SSDs getestet, die im gleichen Segment unterwegs sind, die in der gleichen Produktkategorie unterwegs sind und die bieten ausreichend starke Magnete an. Die Magnete sind dort sogar so stark, dass man die Platte anheben kann und das iPhone bleibt über die Magnete haften. Was leider die Phone SSD von SanDisk so nicht abbilden kann. SanDisk betont auch, dass es sich hier um ein MagSafe-kompatibles Produkt handelt und nicht um ein MagSafe-zertifiziertes Produkt. Gut. Muss ich so hinnehmen? Ich möchte jetzt ja keine, ich weiß nicht, wie man dazu kommt, ich meine, SanDisk ist ja ein Premium-Hersteller und ich habe durchaus ganz viele SanDisk-Produkte getestet und habe auch mal wieder festgestellt, dass es eine Premium-Marke ist. Warum nimmt man denn nicht das Geld in die Hand und lässt dieses Produkt durch das MagSafe-Zertifizierungsprogramm laufen? Dann wäre sowas nach meiner Meinung nicht passiert. Und für mich ist diese Lösung mit diesem Klettband ein Workaround. Das ist für mich eine Notlösung. Es kommt bei mir so rüber, das ist mein Empfinden, dass man hat die SSD entwickelt, man hat sie fertig produziert und hat dann im Laufe des Releases festgestellt oder kurz vor dem Produktrelease festgestellt, oh, Moment, das Ding hält ja gar nicht, da müssen wir mal gucken, was wir machen. Okay, wir können ja da mit einem Klettband arbeiten. Das ist mein persönliches Empfinden, weil mir ja auch dementsprechend vom Markt wiedergespiegelt wird, dass es sämtliche Marktbegleiter, die ich getestet habe, realisieren können, dementsprechend den Magnet stark genug zu verbauen oder eine starke Haftung zu realisieren. Wie gesagt, mit dieser Klettbandgeschichte hat man es etwas entschärft, aber es ist für mich ein Workaround und das steht dem Produkt nicht oder steht der Marke nicht gut zu Gesicht. Da bin ich von SanDisk anderes gewohnt und finde es sehr schade, dass man quasi, wenn man in diesen Markt einsteigt, und SanDisk war ja nun bei weitem nicht der erste Hersteller, der diesen MagSafe-Markt betreten hat. Da waren ja nun genügend andere Hersteller, die schon lange am Markt gewesen sind und da hätte man sich auch ein bisschen dran orientieren können. Ich weiß jetzt nicht, wie so eine Produktentwicklung funktioniert, aber man schaut sich doch auch erstmal bei den Marktbegleitern um und schaut, wie die das gemacht haben, wenn man nicht als erster diesen Markt betritt. Das ist ja nun schon kalter Kaffee, dieser MagSafe-Markt. Und da gibt es ja schon nun genügend Hersteller, die dieses realisiert haben. Und auch mit genügend Magnetkraft realisiert haben. Also das, wie gesagt, da habe ich es mir wirklich schwer mitgemacht. Und ich habe wirklich sehr, sehr viele Tests durchgeführt. Ich habe mir sogar die Arbeit gemacht, einen No-Name-SSD-MagSafe-Gehäusehersteller hier zu klicken. Bei Amazon gibt es da einen Anbieter, da habe ich was mittelmäßig Teures genommen und was ganz Günstiges bekommen oder genommen. Und sogar diese Gehäuse, wo man dann noch eine NVMe 2230 reinschrauben muss, letztendlich sogar diese Gehäuse haben einen starken Magneten, dass ich jetzt nicht diesen Workaround machen muss mit diesen Strappen von der da mitgeliefert wird oder dieses Kabelmanagement, wie es letztendlich SanDisk genannt hat. Ja, also von daher würde ich sagen, broken by design, um das jetzt mal ganz hart auszudrücken. Und ich weiß, da mache ich mir wahrscheinlich bei SanDisk keine Freunde, aber das hört einfach dazu. Wenn man so einen Mangel feststellt, in meinen Augen ist es ein Mangel, dann muss ich mich auch so ehrlich machen und als Tester auch darüber sprechen. Und ich bin ja auch nicht der Einzige. Es haben ja auch genügend seriöse Medien festgestellt, unter anderem auch der deutsche Blog Abgefahren, die sind zum gleichen Schluss gekommen, dass die Magnetkraft einfach nicht stark genug ist. Ja, schade eigentlich. Das trübt doch ein bisschen das Gesamtbild von dieser SSD. Und wie gesagt, ich wollte jetzt nochmal in diesen ausführlichen Worten wiedergeben, dass ich es mir da nicht einfach gemacht habe, dass ich wirklich sehr, sehr viele Vergleichstests angestellt habe und dass ich da wirklich Stunden investiert habe. Aber ich bin leider zu dem Ergebnis gekommen. Schade. Ansonsten schöne SSD, Verarbeitungsqualität ist toll, Geschwindigkeit ist okay, alles super. Ja. Das dazu. Ja, gut. Somit sind wir mit dem heutigen Gadget durch und ich hoffe, ich habe ausreichend wiedergegeben, warum ich leider diesen kritischen Punkt so herausarbeiten musste. Ja. Ist der Thomas noch da?
Ich bin noch da, ja. Ich hatte eben noch so zustimmend gemacht, aber war vielleicht zu leise.
Nein, ich habe auch versucht, das wirklich sachlich alles abzubilden und hier jetzt kein Rant abzulassen in irgendeiner Weise. Und es kann ja auch sein, dass dass da draußen die Hörerinnen und Hörer anders sehen und die meinen, dass man diesen mitgelieferten Workaround oder diesen angedachten Workaround von Sandisk so umsetzen kann und dass das vollkommen in Ordnung ist. Das ist für mich nicht die Idee, die hinter MagSafe steht. Egal, ob sie MagSafe zertifiziert sind oder nur MagSafe kompatibel sind, das steht nicht hinter dem Gedanken von MagSafe. Das ist leider so. Schade. Gut, in diesem Sinne habe ich das Review für heute abgeschlossen.
Okay.
Okay, so Thomas, dann sind wir doch am Ende der Sendung angelangt.
Mhm.
Und ich bin froh, dass ich das Testprojekt hier abschließen kann. Und ja, wenn alles gut geht, hören wir uns doch am nächsten Wochenende wieder. Das wird, genau. Das wird die letzte Sendung vor dem Event sein, vor dem Apple-Event sein. Und dann schauen wir doch mal, was uns der Tim zeigen wird.
Da dürfen wir gespannt sein, ja.
Okay. Also, dann bis nächste Woche. Ne?
Bis dann. Ciao.
Jo, tschüss.